NDR 2 Spezial, das Thema. Sorge um unsere Meere. Ist das Walsterben erst der Anfang?
Traurige Bilder von der Nordseeküste. Da wurden innerhalb einer Woche gleich 12 tote Pottwale entdeckt. Und in der Ostsee ist der Schweinswal vom Aussterben bedroht. Das alles hat auch mit uns zu tun, mit uns Menschen, weil wir das Gleichgewicht in Nord- und Ostsee durcheinander bringen. Schadstoffe, Müll, Fischerei, Tourismus. Wie es in unseren Hausmeeren Nord- und Ostsee aussieht, hören Sie jetzt in einem NDR 2 Spezial das Thema. Ich bin Dennis Sulzmann. Schönen guten Abend. Es ist schon traurig, was gerade an unserer Nordseeküste passiert. Mehrere Pottwale sind da vor Niedersachsen, vor Schleswig-Holstein und den Niederlanden gestrandet. Insgesamt mindestens 12 Tiere innerhalb von nur einer Woche. Sie sind in der Nordsee gelandet und möglicherweise verhungert. Walexperte Jan Herrmann aus Wittmund sagt, es kann mehrere Gründe haben, warum sie falsch abgebogen sind.
Also es gibt einige Publikationen zu dem Thema, wo darüber nachgedacht worden ist, ob Sonnenaktivitäten das Erdmagnetfeld so beeinflussen können, dass eventuell die Wahrnehmung dieser Pottwale zur Orientierung gestört wird. Und dass die deswegen in die Nordsee geraten. Es gibt eine Untersuchung, die Temperaturanomalien als Grund sieht, also dass sich die Beutetiere der Pottwale unterschiedlich verteilen, je nachdem wie warm das Wasser ist.
Und es liegt auch an der Erfahrung der Pottwale. Jüngere sind nicht so zielstrebig unterwegs wie die älteren Tiere. Dann wird die Nordsee zur Falle.
Wir wissen nicht, wie häufig es Pottwalen vielleicht gelingt, auch wieder aus der Nordsee zu entkommen. Und wenn man sich vorstellt, dass diese Nordsee als total unpassendes Gewässer für die Wale ein Problem darstellt, dann ist es für die nochmal schwerer, wenn zum Beispiel ihre ganze Umgebung sehr laut ist. Also wenn wir einen starken Schiffsverkehr haben, wenn wir unsere Bohrplattform haben, also alles, was Lärm aussendet, wird diesen Tieren ein Problem bereiten, weil die sich schlechter orientieren können.
Das machen die Wale nämlich vor allem mit den Ohren. Die Augen der Tiere spielen da bei der Orientierung kaum eine Rolle. Was den Walen außerdem zusetzt, ist der Plastikmüll, eine tödliche Gefahr.
Da ist Spielzeug in den Walen gefunden worden oder Trinkbecher. Da sind verschiedene Sachen gefunden worden, die zu Tode gebracht haben. Dadurch verursachen wir auch hier und da mal enormes Tierleid.
Bei den jetzt veränderten Pottwalen hat man Teile von Fischernetzen im Magen gefunden, sagen Experten. Das waren Walexperte Jan Herrmann aus Wittmund im NDR2-Spezial. Eine Welt ohne Plastik. Unvorstellbar. Das Zeug ist einfach praktisch, weil es eben so lange hält. Genau das ist aber das Problem, wenn Plastik ins Meer gelangt. Etwa 400 Jahre dauert es, bis eine Flasche abgebaut ist. Genau deshalb schwimmt auch in Nord- und Ostsee jede Menge Plastikmüll. Allein in der Nordsee kommen jedes Jahr geschätzt 20.000 Tonnen dazu, sagen Umweltschützer. Tilo Mark ist Meeresbiologe bei Greenpeace. Woher kommt dieser Müll?
International schätzt man, dass 80% aus landbasierten Quellen kommt, über die Flüsse und Wind eingetragen wird in die Meere. 20% kommt durch die Schifffahrt. In der Nordsee ist es ein bisschen anders. Da kommt 50% aus verschiedenen Quellen von Land, 50% aber tatsächlich durch die Schifffahrt. Die Nordsee ist eigentlich ein Industriegebiet und eine der vielbefahrensten Wasserstraßen der Welt.
Und was ist das dann für Plastikmüll, der da in der Nordsee, aber auch der Ostsee landet?
Also letztendlich ist das alles, was man sich aus Plastik vorstellen kann, von Zahnbürsten über Feuerzeuge, Folien, Plastiktüten, Kanister und so weiter. Besonders ist, dass 10% des Plastikmülls aus der Fischerei stammt. Wir haben das jetzt gerade gesehen bei den Pottwalen. 3 der 12 Pottwale, die in der Nordsee in Holland und Deutschland gestrandet sind, hatten Netzreste in ihren Mägen.
Wie gefährlich ist dieser Plastikmüll für die Meere und natürlich dann auch für die Tiere?
Also jeder von uns kennt sicherlich so Aufnahmen von Tieren, die sich in so Sixpack-Ringen von Bierdosen verfangen haben und daran elendig zugrunde gehen. Aber es ist tatsächlich auch so, dass Plastik ja nicht biologisch abgebaut wird, sondern in immer kleinere Partikel zerschlagen wird durch Wind und Wellen. Und diese Partikel sind irgendwann so klein, dass sie in der Nahrungskette landen.
Das heißt, das Plastik, das wir da versehentlich oder bewusst in Nord- und Ostsee kippen, das landet dann schlussendlich bei uns auf dem Teller und wir nehmen es zu uns. Mit welchen Folgen?
Die Folgen können vielfach sein. Plastikpartikel gelten als Schwämme sozusagen von vielen Umwelttoxinen, das heißt PCBs, DDT, Dioxin und Co. Und Tiere, vor allen Dingen Fisch oder Muscheln, reichern dann diese Umweltchemikalien an. So, und wenn wir dann diese Tiere essen, dann kriegen wir diese Giftlast im Grunde genommen zurück.
Jetzt kennt man das aus den großen Weltmeeren, diese sogenannten Müllstrudel, also riesige Plastikmüllansammlungen. Soweit sind wir in der Nord- und der Ostsee aber noch nicht.
Naja, man schätzt, dass auf dem Boden der Nordsee bis zu 600.000 Kubikmeter Müll mittlerweile lagern. Ich glaube, wir alle müssen erkennen, dass dieses Weg aus dem Spruch, ich schmeiß das mal weg, dass es dieses Weg einfach nicht gibt, sondern dass alles irgendwann wieder zu uns zurückkommt. Und ein besonders gutes Beispiel ist das Plastik, das wir in die Welt entlassen.
Thilo Mark war das von Greenpeace. Plastikmüll also weiterhin ein großes Problem in Nord- und Ostsee. Außerdem ein Problem die Überfischung. Darum kümmern wir uns gleich hier im NDR2-Spezial das Thema.
NDR2-Spezial das Thema. Sorge um unsere Meere. Ist das Walsterben erst der Anfang?
14 Kilogramm Fisch ist der Deutsche im Jahr durchschnittlich. Heringe, Makrelen, Schollen, Dorsch. Klar, Fisch ist einfach lecker und auch gesund, aber leider sind die Meere eben auch überfischt. Auch das ist ein Problem in Nord- und Ostsee. Biologe Rainer Fröse vom Forschungsinstitut Geomar in Kiel befasst sich seit Jahrzehnten mit den Fischbeständen. Wie gut bzw. schlecht sieht's aktuell aus in Nord- und Ostsee?
Ja, leider nicht so gut. Also es gibt eigentlich nur zwei Bestände in der Nordsee, die ich uneingeschränkt empfehlen kann, was die Bestände angeht. Also, und das ist der Hering in der Nordsee und die Scholle in der Nordsee. Denen geht es beides gut. Die Bestände sind groß und sie werden nachhaltig befischt. Leider wird die Scholle allerdings mit Grundschleppnetzen befischt. Und das ist dann wieder ein bisschen bedenklich, weil diese Grundschleppnetze so viel kaputt machen.
Das heißt aber dann auch beim Dorsch sieht es gar nicht gut aus?
Beim Dorsch in der Ostsee sieht es gar nicht gut aus. Im Grunde findet er nicht genug zu fressen. Seine Hauptnahrung sind Hering und Sprotte und auch Bodentiere. Beide Hering und Sprotte sind überfischt, in der westlichen Ostsee auf jeden Fall. Und die Bodentiere sind viel weniger geworden, weil die Ostsee überdüngt ist. Dadurch haben wir Sauerstoffmangel am Boden. Dadurch ist deren Lebensraum stark eingeschränkt.
Jetzt gibt es ja aber diverse Schutzmaßnahmen. Außerdem legt die Europäische Union ja regelmäßig die Fischfangquoten fest. Macht sie das denn nicht gut?
Ja, die Europäische Union hat im Jahr 2014 ihre gemeinsame Fischereipolitik reformiert und die Reform ist auch richtig gut geworden. Das ist schön. Allerdings wird diese Reform bisher nicht umgesetzt, weil sie so eine Klausel enthält, dass man also unter bestimmten Umständen bis zum Jahr 2020 weiter überfischen darf. Und unsere Landwirtschaftsminister, die dafür zuständig sind, scheinen davon Gebrauch machen zu wollen. Obwohl das eigentlich eine enge Ausnahme sein soll, wird weiter überfischt.
Die Europäische Union will, dass bis zum Jahr 2020 komplett nachhaltig gefischt wird. Wie könnte das denn klappen?
Nun, wir kennen die Bestände in unseren Gewässern einigermaßen gut. Wir wissen, wie viel man pro Jahr dann nachhaltig rausnehmen kann. Das sind so etwa 20% der Fische, die im Wasser sind. Kann ich pro Jahr abfischen, jedes Jahr wieder, also ein Tischlein decklich. Eigentlich eine sehr gute Situation. Leider haben wir in den vergangenen Jahrzehnten 40, 60, 80% rausgenommen und entsprechend sind die Bestände geschrumpft und noch sehr klein und müssen sich erst wieder erholen.
Also Überfischung bleibt ein Problem in Nord- und Ostsee, sagt Rainer Fröse vom Geomar in Kiel. Es sind traurige Bilder, die man da gesehen hat in den vergangenen Tagen. 12 tote Pottwale an der Nordseeküste und das eben in nur einer Woche. Dem kleinen Verwandten des Pottwals geht es an manchen Stellen noch schlechter. Der Schweinswal, sieht aus wie ein Delfin, steht auf der roten Liste der stark gefährdeten Arten. Meeresbiologin Anja Gallus vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund, jetzt bei NDR 2. Wie geht's dem Schweinswal in Nord- und Ostsee?
Dem Schweinswal in Nordsee geht's relativ gut. Dort sind schätzungsweise 200.000 Exemplare noch in den Meeren vorhanden. In der Ostsee müssen wir das ein bisschen differenzieren. Dort gibt es zwei Bestände. Zum einen den in der Beltsee, das sind die Gewässer rund um Dänemark bis nach Rügen. Dort leben etwa 20.000 Tiere. Und der zweite Bestand ist in der zentralen Ostsee östlich von Rügen. Dort leben nur noch 90 bis 1.000 Tiere.
Wie kommt es, dass dieser Bestand so stark zusammengeschmolzen ist?
Zum einen gibt es extrem kalte Winter, in denen die Ostsee größtenteils zufriert. Dabei können die Tiere ersticken. Aber viele Gefährdungen werden von Menschen verursacht. Früher waren es die Jagd und diverse Umweltgifte. Heute ist es zum Teil der Unterwasserlärm durch Schiffsverkehr Munitionsbergung und Baumaßnahmen auf See, der die Tiere massiv beeinträchtigt. Und ein weiterer Punkt ist natürlich die Überfischung, das ist allgemein bekannt. Obwohl der Schweinswal ein opportunistischer Jäger ist, das heißt, er kann sein Beutespektrum ändern, wenn es notwendig ist. Das größte Problem für den Schweinswal ist aber der ungewollte Beifang in den Fischernetzen. Die Netze sind fast unsichtbar und wenn sich darin ein Wal verfängt, gibt es kaum eine Überlebenschance.
Aber wann muss man sich denn Sorgen machen um den Schweinswalbestand, den Sie da angesprochen haben, in der zentralen Ostsee?
Nun, es gibt keine feste Zahl, bei der man sagen kann, ab jetzt ist der Bestand bedroht. Diese Weltnaturschutzorganisation IUCN, die listet ja in dieser sogenannten roten Liste die weltweit gefährdeten Arten auf. Und da werden ganz viele verschiedene Faktoren zur Grundlage genommen. Und mit einer geschätzten Anzahl von 447 Individuen ist der Bestand in der zentralen Ostsee dementsprechend wirklich vom Aussterben bedroht. Das bedeutet, dass alle Ostseeanrainerstaaten aufgefordert sind, sofort geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um das Aussterben zu verhindern. Das kann durch die Ausweisung von Schutzgebieten erfolgen oder durch Verbote von Maßnahmen, die den Schweinswal gefährden.
Sorge um den Schweinswal in der Ostsee. Anja Gallus vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund war das. Tote Pottwale, daran denkt man erstmal nicht, wenn man ans Wattenmeer denkt, sondern an Strandkörbe, romantische Spaziergänge, Möwen und all die Dinge, die jedes Jahr Millionen Touristen anlocken. Mittlerweile ist das Wattenmeer sogar Weltnaturerbe, geschützt durch die UNESCO, weil das Wattenmeer eben einzigartig ist. Der Tourismus kann aber auch ganz schnell zum Problem werden, wenn es zu viel wird. Detlef Hansen ist der Leiter der Nationalparkverwaltung Wattenmeer. Wie sorgen Sie denn dafür, dass es nicht zu viel wird?
Indem man miteinander redet. Tourismus und Naturschutz gehen gut zusammen. Wir haben Konzepte abgestimmt, wir haben Infozentren, wir haben Ranger im Gebiet und tolle Naturerlebnisangebote.
Das heißt, der Tourismus, von dem sehr viele Menschen dort oben dann auch leben, der macht da auch aktiv mit?
Der macht aktiv mit. Also wir aus einem Nebeneinander ist ein wirklich fast auch freundschaftliches Miteinander geworden. Und die UNESCO hat uns da auch Aufgaben ins Pflichtenheft geschrieben. Die hat gesagt, passt auf, dass das Wattenmeer erhalten bleibt. Und diesen Auftrag, den arbeiten wir, glaube ich, ganz ordentlich und tüchtig und vor allen Dingen zusammen ab.
Jetzt haben viele erstmal eine sehr romantische Vorstellung von den Küsten. Da passen Dinge wie Müll, Ölverschmutzung, Klimawandel gar nicht ins Bild. Wo lauern denn die größten Gefahren fürs Wattenmeer?
Eine große Gefahr ist nach wie vor sind die Bedrohungen, die von außen kommen, also Auswirkungen der internationalen Schifffahrt. Und deswegen muss ein Schwerpunkt auf der Marinesicherheit liegen. Ein weiterer Punkt hängt zusammen mit der Überschrift Klimawandel. Der Meeresspiegel wird ansteigen. Dieses wird Folgen haben für den Küstenschutz, aber auch für das Ökosystem.
Wo ist man da in den Planungen oder Vorhersagen momentan?
Wir haben mal außerhalb des Tagesgeschäftes uns hingesetzt und haben uns eine Strategie überlegt und haben gesagt, was müsste man machen, wenn der Meeresspiegel um 50 Zentimeter oder um 80 Zentimeter pro Jahrhundert steigt, und haben uns die Frage gestellt, kann das Wattenmeer mitwachsen? Wo kommen die Sedimente her? Und wenn zu wenig Sedimente da sind, welche Konsequenzen hat das dann? Und wie kann man mit Anpassungsoptionen dagegen steuern?
Welche Note würden Sie denn dem Zustand des Wattenmeers momentan geben? In welchem Zustand befindet sich das Wattenmeer?
Wir haben ja im letzten Jahr 30-jährigen Geburtstag gefeiert und haben uns alle in die Augen geguckt, haben gesagt, wir sind gut vorangekommen, denn wir sind mal gestartet mit Schaumbergen, mit Ölflecken an den Füßen, mit Verklappung von radioaktivem Material und vielen, vielen Sauereien, wenn ich es wirklich mal so deutlich sagen soll. Also das Wattenmeer oder die Nordsee verkam zu einer Abfallgrube. Das ist Geschichte. Wir sind viel, viel besser geworden. Und ich würde auf der Skala 1 bis 6 würde ich uns bei 2 minus bis 3 plus einordnen.
Detlef Hansen war das, Leiter der Nationalparkverwaltung Wattenmeer, hier im NDR2 Spezial. Wir schauen heute Abend mal auf die Probleme, die es so in Nord-, aber auch Ostsee gibt. Ja, und die Ostsee, an manchen Stellen war die eine ziemlich eklige Brühe damals. Das war aber noch gar nicht so lange her. In den 80er Jahren war die Ostsee noch ziemlich dreckig und ziemlich belastet. Das hat sich zum Glück verbessert, weil die Menschen irgendwann einfach mal gesagt haben, so geht's einfach nicht weiter. Detlef Schulz-Bull vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde. Wie stark hat sich denn die Wasserqualität in der Ostsee zum Positiven hin verändert?
Ja, das hat sich stark zum Positiven verändert. Besonders die sogenannten stabilen Schadstoffe, industrielle Produkte, deren Verwendung verboten wurde in den 80er Jahren. Und das sehen wir auch deutlich an den Messungen, die wir in der Ostsee durchführen. Diese Stoffe, die nicht abbaubar waren in der Umwelt, die waren dann auch in hohen Konzentrationen, zum Beispiel in Fischen, vorhanden. Und da hat sich die Situation verbessert, wenn sie auch noch nicht zufriedenstellend auf Null gebracht ist.
Mit welchen Schadstoffen haben Sie es heute eher zu tun?
Heute ist eine andere Klasse von Schadstoffen in den Mittelpunkt geraten. Schadstoffe, die aus der Landwirtschaft oder aus der Tierhaltung kommen, zum Beispiel die Antibiotika. Und diese Schadstoffe steigen die Konzentrationen in der Ostsee momentan an.
Wie lange bleiben denn diese Schadstoffe in der Ostsee?
Ja, die Einträge der Schadstoffe finden statt in der Oberfläche der Ostsee, entweder durch Flusswasser oder aus der Atmosphäre. Und dieses Wasser fließt dann in der Ostsee langsam Richtung Nordsee ab. Das salzreiche Wasser aus der Nordsee liegt nur in den tiefen Regionen der Ostsee. Der Wasseraustausch in der Ostsee dauert also 30 bis 40 Jahre. Und so lange bleiben die Schadstoffe dann auch im Wasser der Ostsee erhalten und sind zu finden.
Aber zumindest hat sich die Wasserqualität der Ostsee deutlich verbessert, auch wenn man da noch nicht am Ziel angelangt ist, sagt Detlef Schulz-Bull vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde im NDR 2 Spezial.